Liebe Freunde, wir haben heute Taufe und ich freue mich über dieses wunderschöne Fest und ich glaube, hier sind einige, die sich auch sehr, sehr freuen über die Taufe. Hier an der Sülz in Overath, dem schönen Overath, muss man sagen, unter freiem Himmel, eine Open-Air-Taufe. Der Bürgermeister Weigt kann heute nicht hier sein, lässt uns lieb grüßen und wir sind auch sehr dankbar, dass er alles hergerichtet hat und gemäht hat, aufgeräumt hat und er lässt alle herzlich grüßen. Vielleicht ist er beim nächsten Mal dabei, er ist diesmal terminlich verhindert. Taufe. Warum Taufe? Liebe Freunde, um Taufe zu verstehen, muss ich bei Jesus anfangen. Und dann ist die Frage auf einmal, was Taufe angeht, ganz einfach zu verstehen. Jesus. Wer ist Jesus? Ingo hat schon gesagt, ganz am Anfang, dass bei uns Jesus im Mittelpunkt steht. Und wir werden während der Predigt merken, das stimmt wirklich. Das ist eine Realität. Lieber Freund, wir stehen hier in der Natur in Overath. Overath ist eine Kleinstadt und dieses Wehr kennen alle, die in Overath wohnen. Und ich komme sehr viel rum beruflich in Deutschland und oft werde ich gefragt, woher kommst du? Und ich sage, aus Overath. Und dann schauen mich die Menschen an und wissen gar nicht, wo das ist. Verstehe ich nicht, der Nabel der Welt, nicht? Und dann erkläre ich Ihnen, das ist von 20 Kilometer östlich vom Kölner Dom. Und dann wissen Sie ungefähr auf der Landkarte, wo Overath ist. Deutschland ist viel größer als Overath. Deutschland kennen doch viel mehr Leute. Aber Deutschland ist auf dem Globus gesehen ein ganz kleiner Fleck. Viele wissen gar nicht, auf welchem Kontinent das ist. Wenn man nach Südamerika geht, die wissen noch nicht mal, wo Deutschland liegt. Das ist was Kleines, Wichtiges. Die haben was Böses gemacht vor 70 Jahren, das weiß man. Und ich war in den USA und da fuhren wir durch Arizona und durch Nevada stundenlang, sogar tagelang und es ändert sich nichts. Steppe, Steppe, Prärie, Wüste, immer das Gleiche. Und da habe ich erst mal gesehen, wie klein Deutschland ist. Ich bin in Holland in 2 Stunden. Ja, und Deutschland ist so klein, verglichen mit anderen Kontinenten. Aber wenn wir dann noch weiter gehen und in das Universum schauen, Milliarden von Lichtstraßen, Galaxien, anderes Wort für Milchstraßen, Milliarden davon. Und jede einzelne hat Milliarden von Sternen. Und wenn der Mensch so in den Himmel schaut, abends, gestern war ganz klarer Himmel, ich habe nochmal reingeschaut, da kriegst du ein Gefühl dafür, wie klein wir sind. Unbedeutend. Klitzig klein. Und dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, dass unser ganzer Planet Erde nur ein Krümel ist. Ein Sandkörnchen im Universum. Man spricht von Lichtjahren. Ja, man spricht von Millionen Lichtjahren. Und dann hört es auf im Kopf, das zu verstehen, wie groß das Universum ist. Unvorstellbar groß. Und die Wahrheit ist, was viele Menschen nicht wissen, weil wir in unserer Welt ganz bewusst für dumm gehalten werden und dumm gemacht werden. Die Wahrheit ist, dass es einen Schöpfer gibt, der das alles gemacht hat. Der das alles geschaffen hat. Nein, kein Zufall und keine lange Zeit, die sich von selbst erschaffen hat, sondern der Wille eines allmächtigen Gottes, einer Person, die allmächtig ist. Er hat alles gemacht, das Weltall, die Erde und auch uns Menschen hat er erschaffen. Und dann, nachdem er uns erschaffen hat, gab es ein großes Problem in der Menschheitsgeschichte. Menschen haben nicht mehr an Gott geglaubt, haben sich von Gott abgewandt. Der Mensch wandte sich ab, glaubte nicht mehr dem, der nicht lügen kann, dem Allmächtigen. Und die Bibel nennt das Sünde. Und Sünde trennt den Menschen von Gott. Ihr könnt euch das ja menschlich vorstellen. Wenn ich einen von euch bestehle, dann ist aus zwischen uns. Wir können uns vorher wirklich gut verstehen. Stimmt's, Waldemar? Wenn ich dich aber bestohlen habe, ist es aus mit uns. Da bin ich für dich gestorben. Da kann ich mit dir nicht Schwarzwälder Kirsch essen und Kaffee trinken. Es ist aus zwischen uns. Ich habe ihn beklaut. Und genau so ist es zwischen Menschen und Gott. Wenn Sünde ist, trennt es die Menschen von Gott. Der Mensch, nach Gottes Ebenbild erschaffen, wurde zum Sünder. Er lebte getrennt vom heiligen Gott. Aber jetzt kommt noch ein anderes Problem dazu. Das ist nicht nur einseitig, dass der Mensch sich von Gott abwandte, sondern Gott wandte sich ab vom Menschen, weil er nicht mit Sünde kann. Denn er ist heilig. Gott kann nicht mit Sünde. Und das ist ein Dilemma. Der Mensch wandte sich ab von Gott und wurde zum Sünder. Und Gott wandte sich ab vom Menschen, weil er nicht mit Sünde kann. Ein Dilemma. Aber Gott hat einen wunderbaren Plan. Und diesen Plan, und das wissen viele Menschen nicht, den Plan hat Gott aufgeschrieben, veröffentlicht und ausgeführt. Und dieser Plan steht in einem Buch. Und dieses Buch heißt die Bibel. Und jeder von uns hat eine Bibel. Und wenn einer keine hat, gleich bei der Nachfeier, wenn wir zusammen essen, könnt ihr euch eine besorgen für ganz kleines Geld. Dass heute einer nicht an eine Bibel kommt, gibt's nicht. Und wenn du nicht Geld dabei hast, ich schenke dir nachher eine. Da steht alles drin, der Plan von Gott. Und einen Vers möchte ich mit euch zusammen anschauen, den die Täuflinge hier alle auswendig gelernt haben. Johannes 3, Vers 16. Dort heißt es, so sehr, das ist ein Plan, der vom Himmel kommt. Jetzt genau zuhören. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der Plan Gottes. Nun, jetzt hast du den Plan einmal gehört. Und jetzt will ich ihn dir auch erklären. Schauen wir uns den ersten Satz an. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Mein Freund, hier steht eine Wahrheit. Gott hat die Menschen geliebt. Das ist eine Wahrheit, die nicht von dieser Welt kommt, sondern von Gott, der alles gemacht hat. Eine Wahrheit, die aus dem Himmel kommt, von Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott liebt die Menschen. Ob du das jetzt für wahr hältst oder nicht, ändert nichts an der Tatsache. Wenn die Polizei mich anhält und sagt, Andreas, du bist zu schnell gefahren, dann glaube ich das vielleicht gar nicht, aber es ist trotzdem eine Tatsache. Und genauso ist eine Tatsache, ob ich das glaube oder nicht, dass Gott mich liebt. Und er kann nicht zusammen sein mit Leuten, die Sünder sind. Das ist ja das Dilemma, von dem wir gesprochen haben. Aber nichtsdestotrotz hat er uns lieb. Hast du mal darüber nachgedacht, dass der allmächtige Gott uns liebt? Vielleicht sitzt du zu Hause und sagst, kein Mensch liebt mich. Irgendwie sage ich meiner Frau, keiner liebt mich. Dann sagt sie, doch, ich liebe dich auch ein bisschen. Ja, so. Aber hast du mal darüber nachgedacht, der Schöpfer hat dich lieb? Sagen kann man das, aber wir werden gleich sehen, dass er es nicht nur gesagt hat, sondern dass er es bewiesen hat. Gott liebt dich, das ist der erste Satz des Planes Gottes und das musst du wissen, ob du es glaubst oder nicht, wichtig ist, dass du es weißt. Und jetzt kommt der zweite Satz, dass Gott seinen einzigen Sohn gab. Wisst ihr, ich habe auch Menschen erlebt im Leben, die mir viel Böses getan haben. Ich komme hin und wieder gar nicht drüber, wie böse Menschen sein können. Ich habe sehr viel Kontakt mit Menschen. Und ich muss sagen, ich kann nicht alle so lieben. Aber Gott hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und ich hätte mich niemals entschieden, für einen, der mir Böses tut, meinen Sohn dafür herzugeben. Hätte ich nie gemacht. Aber welch eine Liebe, seinen Sohn dafür herzugeben, für Menschen, die feindlich, gottlos gesinnt sind. Nein, Gott sagt es nicht nur, er liebt wirklich. Er tut was für die Menschen. Oh, wie oft sind wir von Menschen enttäuscht. Sie reden so gut, aber wenn es drauf ankommt, sind sie nicht da. Oder? Kennt ihr das? Ganz anders ist Gott. Er tut was für die Menschen. Und möchtest du wissen, was er tut? Gott weiß, du bist verloren in deinen Sünden Und jeder von uns ist ein Sünder, sagt die Bibel. Das ist wahr. Auch wenn du das nicht glaubst, da sind wir wieder an der Stelle, du musst es nicht für wahr halten, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass du ein Sünder bist, genauso wie ich. Und gerade diese Sünde trennt uns ja von Gott. Und Gott weiß das. Aber außerdem liebt er uns ja. Auch wenn wir getrennt sind von Gott, liebt er uns trotzdem. Und so hat Gott sich entschlossen, etwas ganz Außergewöhnliches zu tun, was es nirgends gibt, in keiner Religion gibt. Gott kam aus dem unzugänglichen Licht, von dort her, wo kein Hubble-Teleskop hinschauen kann. Die Sterne, die wir sehen, ist nur unsere Galaxie. Die Milliarden Galaxien, die dahinter liegen, können wir gar nicht mit dem Auge sehen. Aber kein Hubble-Teleskop kann da hinschauen, wo Gott wohnt. Im unzugänglichen Licht, sagt die Bibel. Und Gott entschloss sich, von dort zu kommen, auf diesen Krümel Erde, zu uns Menschen zu kommen. Und er entschloss sich, als Mensch zu kommen. Hast du das gewusst? Gott wurde Mensch. Und das geschah vor 2000 Jahren. Und dieser Mensch gewordene Gott ist Jesus Christus. Und jetzt reden wir nicht, Entschuldigung, ich mag unseren Bürgermeister Walk, der ist wichtig, aber wir reden nicht über den Bürgermeister. Wir reden auch nicht über unsere Kanzlerin Merkel, sondern wir reden über den menschgewordenen Gott. Das ist mehr als der Präsident der USA. Gott ist in Jesus zu uns gekommen. Und seine Liebe ging so weit, dass er für unsere Sünden bereit war zu bezahlen. Jesus wusste, der sündige Mensch kann nicht selbst für seine Sünden bezahlen. Er bleibt schuldig vor dem himmlischen Vater und kommt vors Gericht am jüngsten Tag. Und Jesus weiß das Ende jedes Menschen, der ungläubig bleibt. Das weiß er ganz genau. Und deswegen kam er, um uns genau vor diesem Schicksal, vom ewigen Schicksal, zu erlösen. Jesus, der Schöpfergott, wurde Mensch und war bereit zu zahlen für dich und für mich, unsere Schuld zu tilgen. Und er ging damals vor 2000 Jahren ans Kreuz von Golgatha, vor den Toren Jerusalems, um für meine und für deine Sünden selbst zu bezahlen. Wisst ihr, ich habe mal eine Dummheit gemacht. Ich habe meinem kleinen Bruder damals gesagt, halte mal dieses Blech. Und er hat es gehalten. Und dann habe ich mit der Bohrmaschine, so eine große Bohrmaschine, das war nicht ein schöner Akkuschrauber, ja. Damals gab es keine Akkuschrauber, als ich klein war, jung war, ja. Und dann hat er gehalten. Und dann hat sich der Bohrer festgesetzt und wie ein Ventilator gedreht. Und ich habe ihm fast einen Finger abgehackt mit dem Blech. Und dann stand der Junge da, war am Zittern und er blutete. Und ich habe schrecklich mir Vorwürfe gemacht, wie dumm warst du gewesen, dass du ihm sowas angetan hast. Ich war vielleicht 13, vielleicht 14 Jahre alt. Mir hat nie jemand Bohren beigebracht. Aber heute sage ich meinem Sohn nicht, halte das Blech, das könnt ihr mir glauben. Ja? Aber wisst ihr, was ich dann empfunden habe? Mein Bruder hat geblutet, weil ich schuld bin. Wisst ihr, was das ist? Das geht dir durch und durch. Wenn ich daran denke, zieht's mein Magen zusammen. Bis heute. Wenn du jetzt aber überlegst, dass Jesus ans Kreuz ging und geblutet hat, weil du es verursacht hast mit deiner Schuld, das zieht mich, zieht meinen Magen zusammen. Und mein Verstand kann es nicht fassen. Bis heute. Ich bin viele Jahrzehnte gläubig. Bis heute kann ich es nicht erfassen. Welch eine Liebe muss das gewesen sein, damit Gott meine Schuld tilgen kann, bezahlen kann. Oh ja. Christen lieben das Kreuz von Golgatha. Und immer wenn ein Christ an Jesus denkt, dann muss er an das Kreuz denken, wo Jesus genau das getan hat. Denn dort hing einst der Herr an meiner Stelle, damit er meine Schuld, die ich verursacht habe, bezahlt. Er hat geblutet, weil ich es verursacht habe. Vielleicht hast du es noch nie gehört, aber denk mal drüber nach. Jemand blutet, weil du es verursacht hast. Oh, wir sind oft zu Tränen gerührt, wenn wir einen Film sehen, wo ein Mensch sich hingibt, opfert für einen anderen. Da sitzt man im Sofa und heult, nicht? Aber was damals am Kreuz auf Golgatha geschah, das ist unfassbar und berührt uns viel tiefer als der schönste Film, wo der Schöpfer selbst sich an ein furchtbares Kreuz nageln ließ, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dieser Plan aus Johannes 3, Vers 16 ist die schönste Botschaft im ganzen Universum. Ich kenne Leute, die lieben Philosophie. Und dann sagen sie mir was von dem einen Philosophen, vom anderen. Und es gibt sehr kluge Sätze dabei. Aber insgesamt gibt es auch so viel törichte, dumme Sätze von Philosophen. Aber die schönste Botschaft auf diesem Planeten ist die, dass Gott Mensch wurde, um für unsere Schuld zu bezahlen. Dort blutete jemand an für unsere Sünden, um sie zu bezahlen. Das bringt unseren Verstand zum Stillstand. Es rührt unser Herz. Und wer darüber nachdenkt, ist tief getroffen. Gott gibt sich selbst, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich danke Gott jeden Morgen. Ich habe es mir mal vorgenommen vor einigen Jahren, dass ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, und werktags ist es immer 5.15 Uhr, hin und wieder ist es schwer, wenn man um 11, 12 ins Bett geht, aber 5.15 Uhr geht mein Wecker. Das Erste, was ich mache, ich bleibe liegen und danke trotzdem dem Herrn Jesus für den Tag der Erlösung in meinem Leben. Er bezahlte, damit ich leben kann. Das rührt mich jeden Morgen um 5.15 Uhr. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. Ich freue mich, dass hier 7 Leute stehen, die sich auch nicht daran gewöhnen können, weil Jesus für sie bezahlt hat. Das Dilemma ist durchbrochen. Jeder, der an Jesus glaubt, hat nun Gemeinschaft mit Gott. Das ist ganz anders. Ich kann mit Waldemar reden, weil ich ihn nicht bestohlen habe. Aber wenn ich ihn bestohlen hätte, wäre alles vorbei mit uns. Aber wenn er mir vergibt, dann sind wir wieder Freunde. Und genau das hat Jesus gemacht. Das Dilemma durchbrochen, indem er unsere Sünden vergeben hat. Und so können wir wieder Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Und ein schöner Satz aus 1. Johannes 1, Vers 7 gilt für mein ganzes Leben. Dort steht, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gleich gehen die Täuflinge in das Wasser. Macht das Wasser die Sünden sauber? Was meint ihr? Vera, nein. Was macht es sauber? Sag's mal hier rein.
Nur der Glaube.
Der Glaube?
In Jesus Christus.
Genau. Und was ist das Reinigungsmittel für Sünde?
Jesus Blut.
Genau, das Blut Jesu. Ja, habt ihr es gehört über das Mikrofon? Ja. Genau, das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden. Und du stehst vor Gott da, so weiß wie Schnee, weil Gott dir alle deine Sünden vergeben hat. Millionen von Sünden. Und so viel zu dem Rettungsplan, zu dem wunderbaren Rettungsplan Jesu. Und hier oben, das sehen vielleicht nicht viele, da haben wir einen Berg, dort ist ein schönes Kreuz von Untereschbach. Das schöne weiße Kreuz. Und das Kreuz ist für viele ein Symbol des christlichen Glaubens geworden. Ich will dir nun sagen, glaube an Jesus, ans Kreuz, der ans Kreuz ging, um für deine Sünden und deine Schuld zu büßen, dann gehst du auch nicht verloren und bekommst ewiges Leben. Das ist der Plan Gottes und das musst du wissen. Und wenn du an Jesus glaubst, eine Entscheidung triffst, so wie diese 7 es hier gemacht haben, und sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, dann bist du nicht mehr getrennt vom heiligen Gott, sondern du hast eine persönliche Beziehung zu Jesus, deinen Erlöser. So, und jetzt nur noch der kleine, kurze Punkt. Wir haben ja heute Taufe. Und ich möchte etwas über die Täuflinge sagen. Und auch über Taufe sagen. Warum Taufe? Antwort, weil Jesus die Taufe angeordnet hat. Das ist keine Idee von Christen, sondern Jesus selbst, der Schöpfer Gott, hat gesagt, tut das. Er sagte seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt in Matthäus 28, Vers 19, und jetzt mal ganz kurz mitdenken, weil er sagt nicht ein Bundeskanzler, es sagt der Schöpfer der Welt. Er sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und wir als Freikirche Oberrat wollen es genauso tun, wie Jesus es angeordnet hat. Und zwar ganz losgelöst von Traditionen, die wir nicht verurteilen. Aber losgelöst davon, was hat Jesus gesagt? Und als Jesus die Taufe anordnete, nannte er eine Reihenfolge. Du kannst es in deiner Bibel nachlesen, es kann die katholische Übersetzung sein, es kann die Luther-Übersetzung sein, da siehst du eine ganz klare Reihenfolge. Jesus sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern. Jetzt sind die gläubig geworden. Und dann tauft sie. Wir sehen immer im ganzen Neuen Testament durchweg keine Bibelstelle andersrum. Erst Glaube, dann Taufe. Erst Glaube, dann Taufe. Es gibt Traditionen, die das umdrehen. Ja, kannst du machen, aber das steht nicht in der Bibel. Das müssen wir wissen. Erst Glaube, dann Taufe. Jesus sagt, ich wiederhole, so geht nun hin und macht sie Jünger. Das sind Menschen, Jünger sind Menschen, die glauben. Und tauft sie. Diese Reihenfolge hat der Herr selbst festgelegt. Und jetzt sind diese 7 Jünger geworden, haben sich zu Jesus Christus bekehrt. Sie glauben mit ihrem ganzen Herzen dem Evangelium, der Botschaft vom Kreuz, dass Jesus ans Kreuz ging, um alle, die an ihn glauben, nicht, dass sie nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Wenn jetzt dieser erste Schritt der Bekehrung geschehen ist und Menschen gläubig geworden sind an Jesus, dann kommt die Taufe als zweiter Schritt. Jesus hat also diese Reihenfolge so festgelegt. Übrigens, Jesus selbst stieg ins Wasser hinab und wurde untergetaucht. Jesus hätte es gar nicht machen müssen, er hat nie gesündigt. Aber er ging ins Wasser hinab und stieg aus dem Wasser heraus, lesen wir. Er kam triefend nass raus. Die Apostel tauften ebenso. Sie stiegen ins Wasser, tauchten die Gläubigen unter und stiegen wieder aus dem Wasser heraus. Und so sehen wir, dass das ganze Testament hindurch Leute, die an Jesus gläubig wurden, ließen sich taufen. Wie gesagt, an keiner anderen Stelle im ganzen Neuen Testament andersrum, sondern in dieser Reihenfolge. Und vielleicht steht jemand hier und fragt, okay, die Reihenfolge habe ich jetzt verstanden, aber warum untertauchen? Und da gibt es auch eine ganz, ganz einfache Erklärung. Die habe ich in 3 Sätzen durch. Die Antwort ist einfach, weil Jesus es wörtlich so gesagt hat. Macht zu Jüngern und dann sagt er, tauft sie. Aber das Wort, was er verwendet, ist im Urtext baptizo. Das heißt, macht zu Jüngern und taucht sie unter im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So steht es geschrieben, so hat es der Schöpfer gesagt. Und deswegen machen wir es genau so, untertauchen. So wie Jesus es mit dem eigenen Vorbild gemacht hat und aus dem Wasser heraus stieg nach der Taufe. Und wir wollen es ebenso machen, wie Jesus es gesagt und gemeint hat. Vielleicht noch etwas zur Bedeutung der Taufe und dann bin ich gleich schon am Ende. Wir hören nämlich gleich wunderschöne Zeugnisse. Die Taufe hat eine symbolische Handlung. Es ist nicht willkürlich. Ja gut, untertauchen. Hat auch nichts zu tun mit dem Abwaschen von Sünden, weil das Blut Jesu reinigt ja. Es hat eine Bedeutung. Jesus starb für unsere Sünde und wurde begraben. Und Jesus ist auferstanden. Das wissen alle Christen. Und der Apostel Paulus erklärt im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 3 bis 5, dass die Taufe das nochmal zum Ausdruck bringt, was Jesus für uns gemacht hat. Der gläubige Mensch, der sich taufen lässt, wird untergetaucht. Eine Sekunde siehst du ihn nicht mehr. Ja, die Isabel wird untergetaucht. Eine Sekunde siehst du sie nicht. Und dann, das ist das Begrabenwerden. Gestorben und begraben. Sie siehst du nicht. Und nach der Sekunde kommt sie wieder raus. Und das ist das Symbol für auferstanden zum Neuleben. Das erklärt Paulus. Übrigens, mit keiner anderen Art der Taufe ist die Symbolik so verbunden, wie Paulus das erklärt. Außer mit dem Untertauchen. Also, es bedeutet auferstanden zum neuen Leben, wenn Isabel wieder hochkommt. Also noch einmal, für die es zu schnell war. Untertauchen bedeutet gestorben und begraben. Und auftauchen heißt auferstanden zum neuen Leben. Und das kannst du in deiner Bibel nachlesen. Römerbrief, Kapitel 6, Abvers 3 bis 5. Symbolisch wird also nochmal nachvollzogen, was Jesus am Kreuz tat. Gestorben am Kreuz und begraben. Und dann, das ist das Untertauchen. Und auferstanden zum neuen Leben ist das Auftauchen. Der Gläubige sagt damit, Jesus tat am Kreuz alles, was für meine Erlösung nötig war. Und ich drücke mit der Taufe öffentlich aus, was Jesus am Kreuz getan hat. Das gilt auch für mich. Ich identifiziere mich damit und drücke das aus. Und eine Sache ist für mich sehr auffallend erfreulich. Der Rettungsplan Gottes ist nicht schwer zu verstehen. Vielleicht hat nicht jeder hier Abitur. Das brauchst du auch gar nicht. Meine Kinder haben sich zu Jesus bekehrt, die waren 7 und 8 Jahre alt und sind bis heute mit Freuden dabei. Ja? Aber für die, die das im Herzen glauben, ist es leicht zu verstehen. Wer das aber nicht glaubt im Herzen, der hat eine Spannung im Brustkorb. Er versteht es mit dem Kopf, kann es aber nicht glauben. Und dann bleibt es im Kopf und du fährst nach Hause und nach einer Woche kannst du gar nicht mehr wiedergeben, was du heute gehört hast. Aber die, die an Jesus glauben, für die ist es ganz leicht zu verstehen. Und die kannst du immer noch nach einem Jahr anrufen. Die werden dir immer noch erklären, was Taufe bedeutet. Ja, wer an Jesus glaubt, versteht es. Und so lasst ihr euch taufen, wie diese 7 heute, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und ich freue mich, dass ihr damit zum Ausdruck bringt, Jesus starb am Kreuz für mich. Er wurde begraben und ist auferstanden zum neuen Leben. Und dass das für euch gilt, für euren Weg jetzt mit Jesus, dass ihr das so mit der Taufe bezeugen wollt. Ja, dann bin ich sehr froh, dass ihr gleich eure Zeugnisse erzählen dürft. Ich bin ganz gespannt. Das, was die erzählen, ist viel interessanter, als was ich gesagt habe. Ja? Okay, wir singen jetzt erst ein Lied und dann seid ihr dran.